Ja, schönen guten Morgen. Wie kommt man eigentlich zu einem Predigtext? Norbert, du hast schon so gesagt, ja, du gehst so viele Gedanken und es ist auch ein schwieriger Text. Wie kommt man eigentlich dazu, über einen Text zu predigen? Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Könnte zum Beispiel so sein, manchmal ist das bei mir, also ich rede mal von mir so, ist das so, man hat so eine Bibellese und irgendwie spricht einen so einen Text an und denkt sich, wow, das ist hier interessant, das wäre mal etwas, da kann man mal drüber reden. Oder da müsste man sich selber noch mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen und dann kann man darüber reden. Vielleicht der richtige Weg. Immer der richtige Weg, so rum. Das wäre so eine Variante, wie man dazu kommt. Oder eine andere Variante ist, hier ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, die Gemeinde könnte jetzt dieses und jenes gebrauchen. Oder der eine oder der andere kann das oder das gebrauchen. Dem predige ich jetzt, dem Christ. Der braucht das jetzt heute mal. Das ist ein bisschen schwierig. Sollte man nicht machen. Mache ich eigentlich auch nicht. Nicht nur eigentlich, das mache ich nicht. Aber das wäre eine Variante und das ist durchaus, was man ja schon mal so mitbekommt. Habe ich noch was aufgeschrieben? Manchmal spreche ich einen Text an. Ja, und manchmal ist es so, so komme ich auf meinen Text heute. Du hast ja schon gesagt, also wie, oder von Text her. Römerbrief Kapitel 13, jeder sei untertan dem, was die Obrigkeit sagt und so. Und alles schön abnicken und so. Wie kommt man eigentlich da drauf? Komischer Text. Ich sag's euch, wie ich da drauf gekommen bin. Meine letzte Predigtreihe, vielleicht kann sich der ein und andere noch dran erinnern, die war über, wo drüber? Und keiner? Okay. Vierte Buch Mose, Kapitel 13 und 14, da ging es um die Kundschafter. Das waren die Leute, die als Mose das Volk aus Ägypten rausgeführt hat und dann als sie dann vor dem gelobten Land, dem Land Israel, dem Land Kanaan, wie man es auch immer nennen möchte, standen, dann wurden erstmal 12 Personen ausgeschickt, das zu erkunden. Das war meine letzte Predigtreihe, habe ich 4-mal darüber gepredigt. Da guckt man dann alle möglichen Bücher nach und macht sich Gedanken, man betet, man liest den Text nochmal, man macht sich wieder Gedanken. Und ich hatte ein Buch, das hat mir ein bisschen weitergeholfen in dem Ganzen, mir ziemlich weitergeholfen. Und da stand in dem Vorwort Folgendes. Der böse, überhebliche Weg nach 1933 und der furchtbare, katastrophale Zusammenbruch unseres Volkes und Reiches ist wesentlich eine Folge davon, dass wir als Kirche, Römer 13, selbst nicht mehr recht verstanden und auslegen konnten. 1933, wissen wir alle, das Dritte Reich, ne? Tausendjährige Reich, es war gerade so hier, Hitler kam gerade hoch und da kam dann bekennende Kirche, das war die, die da nicht mitgemacht haben und das war ein Pfarrer aus der bekennenden Kirche, der dieses Buch geschrieben hat. Deswegen hier auch mit Kirche, und wir würden jetzt eigentlich sagen, ja, Gemeinde oder so, aber er sagt, die Kirche und ich denke auch Gemeinde, FAG, egal, haben ja auch viele mitgemacht, haben es einfach nicht richtig verstanden, Römer 13 zu lesen, auszulegen und überhaupt zu verstehen, was da drin steht. Haben es einfach falsch verstanden. Das ist das Vorwort gewesen. Ja, gut. Das war ja eigentlich nur ein Vorwort. Aber mich ließ das nicht los. Dann ist dieser Pfarrer, hat in der vielleicht was dazu geschrieben? Und ich habe gesucht und gesucht und nichts gefunden. Der hat zwar so ein Vorwort gemacht in so einem anderen Buch, aber hat auch nichts weiter dazu geschrieben, wie es denn jetzt richtig auszulegen ist. Ich habe gedacht, also ist doch eigentlich sonnenklar. Norbert hat es ja gelesen hier. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Römerbrief, Kapitel 13. Wer seine Bibel dabei hat, wie du es schon gesagt hast, der kann mitlesen. Ich habe die Elberfelder. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Das ist doch ganz einfach. Nicken wir das mal alles ab. Steht doch da. Was ist denn da so schwierig dran? Warum sagt dieser Pfarrer, wir haben das nicht richtig verstanden? Oder damals wurde das nicht richtig verstanden. Über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich, wurde es einfach nicht mehr richtig verstanden. Und ich mir gedacht, also, ist doch einfach. Vielleicht doch nicht so einfach. Daraufhin habe ich mir gedacht, also, jetzt bin ich mit 4. Mose 13, 14 fertig. Jetzt, mich ließ das einfach nicht los. Ne? Ich habe mir gedacht, also dann mache ich mir mal Gedanken dazu. Wie ist das denn jetzt wirklich auszulegen? Hat mich einfach neugierig gemacht. Ist das wirklich so einfach? Liege ich da vielleicht falsch mit dem? Was ist richtiges Verstehen und Auslegen? Okay, ich habe einen Text nachgeschlagen, Römer 13, die Verse 1 bis 7 gelesen, darüber gebetet, nachgedacht, das ist doch einfach. Ja, dann guckt halt, wenn der das doch schreibt, man hat das nicht richtig verstanden. Da habe ich vielleicht auch nicht richtig verstanden. Ne? Dann habe ich geguckt, habe ich irgendwas in meinen Bücherregal dazu? Na, ich habe ja auch die verschiedenen Auslegungen, habe ich die rausgezogen, habe die gelesen, habe ich auch nicht so richtig. Und so kommt man dann so langsam und das eine und das andere, so kommt man dann halt zu so einer Predigt. Also habt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie ich so zu einer Predigt komme und wie ich mich dann so dran mache. Also erstmal den Text lesen und beten darüber, dann nachdenken und dann mal gucken, was haben andere Leute, kluge Leute, also nicht andere kluge Leute, sondern was haben kluge Leute dazu gesagt. Kann ich auch vielleicht was von lernen. Ne? Ist auch nicht immer alles nur auf meinen Mist wachsen. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden, so nach dem Motto. So lebe ich ja auch. Ja. Seid ihr alle da? Oh gut. Du bist da. Das ist schon mal wichtig. Also ihr müsst gut aufpassen. Ne? Ich nehme euch so mit auf so eine Reise jetzt. Und gut aufpassen. Ich hoffe, ihr seid wirklich alle hellwach. Okay. Wer lacht? Paulus schreibt doch den Brief, den Römerbrief. Also wer sich ein bisschen näher mit beschäftigt, der weiß, Paulus war in Gefangenschaft. Und dann schreibt er den Brief, wahrscheinlich in Caesarea, an die Gemeinde nach Rom, und in Rom war der Cäsar an der Macht, und das war der Cäsar zu der Zeit, Nero. Schon mal gehört, Nero? Das war ein schlimmer Knochen, war das. Der hat die Christen verfolgt. Soll man da alles abnicken? Wenn man sich ein bisschen näher dann auch mit Nero beschäftigt, dann weiß man, Nero hat so eine Wandlung durchgemacht. Er war anfangs war er sehr tolerant, wahrscheinlich in der Zeit, wo er das geschrieben hat, der Paulus, und später wurde er dann ein ganz schlimmer Christenverfolger, Gemeindeverfolger. Also man muss sich dann doch so ein bisschen damit beschäftigen, um irgendwo ein bisschen näher zu kommen. Dann fällt auf, dass unser Abschnitt irgendwie nicht so richtig in diesen ganzen Zusammenhang vom Römerbrief reinpasst. Das merkt man aber erst dann, wenn man den Römerbrief natürlich liest. Also man muss immer ein bisschen vorher lesen, ein bisschen nachher lesen, dann sich Gedanken machen natürlich. Vorher schreibt er über die Liebe, wie das Christenleben so ist. Nachher? Nach unserem Text schreibt er wieder über die Liebe. Passt irgendwie nicht so richtig da rein. Also irgendwie wie so eine Art Fremdkörper da drin. Wie so ein Stachel, den man irgendwie rausziehen möchte am liebsten. Passt nicht so richtig. Ich gehe den Text jetzt schrittweise durch und versuche dann ein klein wenig Auslegung zu bringen. Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Soweit. Jede Seele. Ein komischer Ausdruck, ne? Was heißt das eigentlich, jede Seele? Ist damit die ganze Gemeinde gemeint? Sind damit die einzelnen Gemeindemitglieder gemeint? Was ist damit gemeint? Beides ist richtig und falsch. Jede Seele meint jeder Mensch. Also nicht nur die Christen, auch die Nichtchristen. Jede Seele. Alle Menschen haben sich den, wie nennt euch hier, übergeordneten staatlichen Mächten, das übersetzt es die Elberfelder andere Übersetzung, Obrigkeiten, staatliche Obrigkeiten, haben sich dem zu unterwerfen, zu beugen, das zu tun, was da gesagt wird. Jede Seele, jeder Mensch. Also nicht explizit über einzelne Christen, wie die Christen sich dem Staat gegenüber zu verhalten haben, oder auch nicht wie die Gemeinde, also unsere Gemeinde zum Beispiel, oder Kirchengemeinde in Liebenscheid oder so. Nein, sich gegen dem Staat gegenüber zu verhalten hat, sondern wie jeder Einzelne, jeder Mensch sich dem Staat gegenüber zu verhalten hat. Jeder. Er redet darüber, wie eine Regierung, ein Staat, und ich sage immer, bei mir steht jetzt hier staatliche Mächte, staatliche so, geklammert, weil das eigentlich da gar nicht steht. Aber im Zusammenhang sieht man, dass es geht um staatliche, obrigkeitliche Gewalten, die Regierung, mal ganz einfach gesagt. Wie soll Regierung im Idealfall sein? Davon redet Paulus. Jede Obrigkeit ist von Gott, sagt er. Es gibt Ordnungen. Überall gibt es Ordnungen. Ich denke mal so ganz einfach, wenn ich nachts in den Himmel reinschaue, dann sehe ich da die Sterne und wir leben auch auf so einem Planeten. Und das ist eine Ordnung. Unsere Erde dreht sich in einer gewissen Form, also nicht kreisrund, sondern wie so eine Ellipse, um die Sonne. Und unsere Sonne, die bewegt sich auch wieder. Die soll ja angeblich stehen, aber das ist ja auch alles, es passt irgendwie alles zusammen. Es ist eine Ordnung. Die ganze Welt ist in einer Ordnung. Wenn es keine Ordnung wäre, dann würde ich vielleicht meine Blumensamen, meine Sonnenblumen aussäen und da würden keine Sonnenblumen rauskommen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Disteln oder so. Das wäre die Ordnung durcheinander. Nein, alles funktioniert in einem gewissen System, in einer Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott liebt die Ordnung. Gott hat alles ordentlich gemacht. Gott ist ordentlich. Jede Regierung ist von Gott. Es gibt Ordnungen in der Welt, habe ich mir aufgeschrieben. No. Nach der Sintflut heißt es, also der Sintflutgeschichte, das ist ganz am Anfang der Bibel, die ersten Seiten, Kapitel 9, im ersten Buch Mose heißt es dann, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn er ist im Bild Gottes geschaffen. So hat Gott das geordnet. Gott gibt eine Ordnung in diese Welt rein. Nicht Gott richtet momentan, sondern die Menschen richten Menschen. Gott hat den Menschen Autorität gegeben, schon ganz zum Anfang. Man sieht das in der ganzen Bibel, man sieht das in der Welt, wie ich das gerade eben in der Schöpfung, wie ich das gerade eben gesagt habe. Gott hat Ordnungen gegeben, Gott liebt die Ordnung und Gott möchte Ordnung haben. Jedes Zusammenleben ist irgendwie in einer Ordnung. Und wir haben jetzt auch eine Ordnung hier. Also ihr seid alle ruhig. Manchmal lacht einer oder so, aber ihr seid eigentlich ruhig und ich rede. Das ist eine Ordnung. Oder in der Familie gibt es Ordnungen. Wenn man zum Beispiel zum Tisch sitzt, dann vielleicht betet ihr ja auch, das wäre gut vorm Essen. Dann ist es nicht, das ist außerhalb der Ordnung, wenn dann einer, der keine Lust hat, dann schon gerade sich alles raufschöpft. Oder wenn die anderen noch beten, sich das dickste Steak rauspickt. Das gehört sich nicht. Es gibt Ordnungen, ne? Oder wenn ihr auf der Arbeit seid, dann gibt es auch Ordnungen. Wenn der Chef irgendwie was sagt, dann, ja, dann macht man das. Sollte man das machen. Das ist okay. Und überall gibt es Ordnungen, Ordnungen, Ordnungen. Und das ist gut, Gott gibt Ordnungen. Ganz wichtig, wenn ich das verstanden habe, dass Gott Ordnungen gibt, auch die obrigkeitlichen, staatlichen Ordnungen von Gott eigentlich eingesetzt sind, so wie es der Text wunderschön sagt, dann habe ich sehr viel verstanden. Gott gibt Ordnungen. Habt ihr verstanden, ne? Ihr seid noch bei mir. Die meisten gucken. Sehr aufmerksam, das ist gut. Nun kommt ein, ich hatte gedacht, also mich, bin ja schon ehrlich, mich reizt dieser Text, weil ich von meinem Naturell her eher so ein etwas aufmüpfiger bin. Ich habe da nicht so große Lust zu, mich unterzuordnen. Geht vielleicht dem einen und anderen, ja, hier lachen die jungen Leute. Aber ich habe ja nicht so richtig die Lust dazu. Ne? So bin ich. Ich war früher schon, in der Schule war das immer so, wenn wir keine Lust hatten, oder wenn wir keine Lust hatten, Schule zu machen, dann habe ich dann ein bisschen mit den Lehrer provoziert, bis der uns dann rausgeschickt hat. Also so bin ich von meinem Naturell her so. Ne? Und, mir fällt es nicht so leicht, mich unterzuordnen. Von da stößt mich dieser Text ab. Da habe ich gedacht, was heißt denn jetzt unterordnen eigentlich? Habe ich mein Lexikon rausgeholt und geschaut, wo gibt es denn noch dieses Wort unterordnen? Aber ich muss euch sagen, das ist vielleicht auch anders übersetzt oder so, habe ich mir gedacht. Nee, war nicht anders übersetzt. Ist doof gewesen, ne? Das ist zu erkennen. Aber Gott, was ist? Weitergeguckt. Staatliche Mächte, oder? Bin ich da dran hängen geblieben? Das ist ganz interessant. Also ich mache das ja normalerweise nicht, dass ich hier irgendwie was Griechisches sage. Aber an dieser einen Stelle mache ich das mal. Ausnahmsweise. Und ich verspreche euch, dass ich mir Mühe gebe, das in der nächsten Predigt nicht zu machen. Aber dieses Mal will ich das mal machen, weil es auch ganz wichtig ist. Da steht nämlich ein Wort, was sehr wichtig ist, um den Text zu verstehen. Bei uns ist übersetzt mit staatliche Mächte oder Obrigkeiten. Und das ist ein Wort, was da steht, das heißt, kann ich sagen, Exousia heißt das. Das heißt so viel wie Vollmacht. Jemand hat Vollmacht. Wir kennen das vielleicht so von Jesus. Er hat die Vollmacht, etwas zu tun. Kranke zu heilen. Er hat die Vollmacht, Wunder zu tun. Das ist das gleiche Wort, was da steht. Vollmacht, übersetzt ist es eine, ich habe mir aufgeschrieben, ob wir das... Es ist eine von höherer Stelle gegebene Autorität, um in diesen Einflussbereich, den man dann hat oder den derjenige bekommen hat, Gebote zu setzen. Sehr schön ist das dargestellt oder erklärt in Matthäus 8, Vers 9. Da heißt es dann, denn auch, also da geht es um, kommt jemand zu Jesus, das ist ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, sagt, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, das gleiche Wort, Exousia, Vollmacht, unter einer Vollmacht und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesen, geh hier hin und geh dorthin und zum anderen und er kommt und zu meinem Knecht tu dies und er tut das und er tut es. Also, jemand, der ist in eine Stellung reingesetzt worden, hat jemanden über sich und hat Leute unter sich. Er hat Vollmacht und jemand anders hat Vollmacht über ihn.
Er selbst hat eine höhere Autorität. Und ist selbst Autorität für die Soldaten. Wie könnte ich mir das so vorstellen? Ich konstruiere, ne, das ist jetzt wirklich in meinen Hirnwindungen konstruiert worden. Weiß ich, der Cäsar, also der damalige Kaiser, gibt dem Hauptmann die Autorität über seine Soldaten. Das ist der Chef von den Soldaten. Aber der Hauptmann steht im Gesetz unter dem Gesetz des Cäsar. Das Gesetz sagt vielleicht, man darf Kinder im Krieg nicht verurteilen. Gut. Nun befiehlt der Hauptmann in einer Aktion dem Legionär, in irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung vielleicht, dass er die ganze aufrührerische Familie hinrichten soll. Darf er jetzt die Kinder verurteilen, der Legionär? Eine Frage. Der Hauptmann hat es gesagt. Darf er das? Nee, darf er nicht. Weil die höhere Gewalt gesagt hat, nee, das nicht. Du kannst alles Mögliche machen, aber dieses Gesetz steht da drüber. Ganz wichtig, wenn wir das verstanden haben. Befehl des Cäsar steht über dem Befehl des Hauptmanns. Seid ihr noch da? Muss ich immer mal fragen, ne? Ich mache das mal nochmal anhand von einem biblischen Beispiel deutlich. Johannesevangelium, Kapitel 19. Jesus ist vor Pilatus. Pilatus ist der Statthalter, der römische Chef damals in Jerusalem gewesen. Und da heißt es dann, Vers 11, Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht, Exousia, Vollmacht, über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Okay? Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Merken wieder die unterschiedlichen Positionen. Keinerlei Gewalt. Die eigentliche Frage des Pilatus, was wollte der eigentlich von Jesus? Ein paar Verse vorher liest man das. Woher kommst du? Wo kommst du her? Was meint er damit? Wo kommst du her? Meint er damit, in welcher Stadt bist du geboren? Nein, natürlich nicht. Jesus war so bekannt, der hat mal hier 5000 gespeist, der hat da mal ein paar Leute gesund gemacht, hat er da den Tempel aufgeräumt und also überall, wo der auftauchte, war richtig dick was los. Da sind mal ein Toter auferweckt worden. Und da sind Kranke geheilt worden, der war stadtbekannt, also Jerusalem bekannt. Bekannt wie ein bunter Hund, könnte man auch sagen, ein bisschen lapidar. Der war bekannt, und kurz vorher war ja noch der Hohe Rat bei Pilatus und sie wollen den ja anklagen. Da haben sie natürlich auch nochmal gesagt, es ist dieser Nazarener. Der wusste genau, wo der herkam. Das wollte der ja auch gar nicht wissen, aus welcher Stadt der kam. Der wollte eigentlich wissen, woher kommst du wirklich? Bist du der Sohn Gottes? Das ist die entscheidende Frage. Die Frage nach der Identität. Pilatus hat nicht die Autorität von Gott zu entscheiden, ob Jesus der Christus, der Messias ist, wirklich der Sohn Gottes ist. Und ob er einer Strafe würdig ist. Ich habe jetzt ein längeres Zitat, das habe ich aus einem Artikel, sage ich, das ist nicht auf meinen, aber ich fand das meinen Gedanken gewachsen, aber ich fand das sehr gut zur Erklärung. Das lese ich euch an der Stelle vor und dann sind keine Zitate mehr. Was will Jesus eigentlich sagen? Pilatus, du überschätzt dich. Du glaubst, dass du Befehlsgewalt über mich hast, dass du das Schwert unangefochten gegen das Gute verwenden darfst? Das ist aber falsch. Du hast nur Autorität, weil sie dir verliehen worden ist. Das bedeutet, dass sie abgeleitet und begrenzt ist. Dass du gerade hier ein Urteil sprechen darfst, liegt daran, dass erstens Gott gerade zulässt, dass du nicht von ihm getötet wirst und wie Herodes später von den Würmern zerfressen wird. Und zweitens, weil Gott Rom die Hauptstadt gegeben hat und du ein Abgesandter bist. Die Gewalt kommt von oben. Du bist also den übergeordneten Gesetzen unterworfen und vor allen Dingen den Gesetzen Gottes verantwortlich. Aber das weißt du, lieber Pilatus, als Heide leider nicht. Und deswegen hat derjenige, der mich überliefert hat, größere Schuld. Denn er war ein Jude und er wusste das. So ist das zu verstehen eigentlich. Jede Autorität, jeder Vollmacht hat seinen Bereich. Der Pilatus hat seinen Bereich, andere Vollmacht. Ein Arbeitgeber hat seinen Bereich, eine andere Regierung hat seinen Bereich, der Familienvater hat seinen Bereich, die Gemeindeältesten haben ihren Bereich. Die dürfen nicht über diesen Bereich raus, haben nur in diesem Bereich etwas zu sagen. Alles, was darüber hinaus ginge, wäre reine Anmaßung. Nun wird das ja mit staatlicher Gewalt in Römer 13 hier bei mir übersetzt und das ist richtig so. Später heißt es dann, gibt ihr die Steuern zu zahlen und den Zoll zu zahlen, da sieht man das da draus. Es geht um die staatlichen, um die Regierung geht es ja also. Worin besteht aber jetzt der Bereich des Staates? Die Vollmacht des Staates, unter der sich jeder Mensch, nicht nur die Christen, zu beugen hat. Nach Gottes Gedanke. Worin besteht das nun? Wir wissen ja, dass das gibt es öfters in der Bibel, dass sich gläubige Menschen ganz bewusst den staatlichen Anordnungen widersetzt haben. Zum Beispiel Daniel hat sich widersetzt, also gesagt wurde, du darfst nicht beten zu deinem Gott. Er sagt, nee, mir doch egal. Das kannst du mir gar nicht sagen, ich bete trotzdem. Oder die Freunde von Daniel, ich habe es letztens schon mal gesagt, denen wurde gesagt, ihr müsst niederfallen und dieses goldene Bild anbeten, wenn die Musik aufhört. Aufgehört. Und so sagt, nee, machen wir nicht. Wir sind allein Gott verantwortlich. Oder Petrus und Johannes, die predigen, das sind ja auch zwei Apostel, predigen und die werden ins Gefängnis geworfen. Da kommen sie vor das Gericht von Hohen Rat. Und die sagen, okay, wir lassen euch wieder frei, aber ihr dürft nicht predigen. Und sagt, könnt ihr uns viel sagen. Ist ja okay, aber wir werden trotzdem weiter predigen, wenn wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt Bereiche, da hast du nichts zu sagen. Da hat der Hohe Rat nichts zu sagen, da hat die Regierung nichts zu sagen, da hat die Gemeindeleitung nichts zu sagen, da hat der Chef nichts zu sagen, wie auch immer. Es gibt in diesen ganzen Ordnungen, gibt es Grenzen. Das ist die Frage, wo sind die Grenzen? Und es ist schön, der Apostel Paulus erklärt die Grenzen in Römer 13. Vers 3. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so tu das Gute, so übe das Gute aus und du wirst Lob von ihr haben. Das ist die ideale Form der Regierung. Das Gute wird belohnt und das Schlechte wird eben nicht belohnt. Wenn die Regierung ein Schrecken für das gute Werk wird, dann hat sie in diesem Bereich nicht die Autorität von Gott. Also Schrecken für das gute Werk. Und du tust was Gutes, Also, wen nehmen wir denn mal? Also, ist egal, nehmen wir mal die Doro. Die Doro, die hilft jetzt einer alten Frau über die Straße. Arbeitet ja am Haus des Lebens, dann kommt ihr gerade, nimmt sie so, oh, komm, du bist ein bisschen langsam und ich helfe dir. Und da kommt ein Polizist und sagt, nee, das darfst du aber nicht. Also das geht gar nicht hier. Also jeder muss alleine gehen. Ist das richtig? Nein, also das da überschreitete, Grenzen überschritten, Bereiche überschritten. Ja? Das gute Werk wird belohnt. Das gute Werk, jemandem zu helfen, wird belohnt. Nicht das böse Werk. Okay? Wenn das andersrum wäre, dann wäre ja Gott ein Befürworter des Bösen. Kann das denn sein? Nein. Wenn Grenzen überschritten werden, wenn zum Beispiel eine Grenze wäre, da komme ich gleich noch drauf. Ganz zum Schluss kommen noch ein paar Anwendungsbereiche. Die ich dann so mal so überall so reinwerfe. Gut. Aber habt ihr verstanden, ne? Das Gute, ideal ist es, so sieht Gott, der soll das Gute belohnen und dem Volk etwas Gutes tun. Für das Volk da sein. Vers 4. Wenn du aber Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Ja, die Regierung hat Sanktionsmöglichkeiten über Gesetze, über Legislative, wir wissen das ja alle, ne? Über die Polizei und so weiter. Wenn man was Böses tut, bin ich irgendwo, muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Ne? Kann das sein, dass ich gehe jetzt in Aldi einkaufen und denke, oh Mann, was, da hätte ich jetzt aber mal richtig, mal so viel Geld habe ich nicht. Wird der Apfel eingesteckt, einfach so, ne? Aber ich habe ja nicht so viel Geld an den Apfel. Okay, geh dann raus, ne? Und draußen steht jemand, also, halt. Mach mal auf hier. Mach auf, okay. Das ist ein Apfel. Wie ist die Verhältnismäßigkeit? Ist es dann richtig, dass man jemanden ins Gefängnis steckt dafür? Nee, natürlich auch wieder nicht, ne? Verhältnismäßigkeit muss natürlich auch gewahrt bleiben. Ist gar nicht so einfach dann. Aber es ist wichtig. Nicht umsonst steht ja in der Bibel, Auge um Auge, um Zahn, das steht ja da, um eine Verhältnismäßigkeit anzudeuten. Das heißt, ich haue hier jemandem ein Auge aus und dann kommt er und sagt, ja, dann haue ich dir aber zwei Augen aus. Das ist da falsch. Es geht um Verhältnismäßigkeit. Ja? Gott möchte nicht, dass es unverhältnismäßig wird. Ganz wichtig. Vers 5. Darum ist notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Also jeder Mensch soll sich an diese Ordnungen halten. Und zwei Gründe nennt er. Eine Strafe, ja. Wenn ich was Falsches tue, werde ich bestraft. Das ist korrekt so. Und um des Gewissens willen. Was ist das denn jetzt? Komische Sache, ne? Man könnte ja auch so sagen, ich mache jetzt etwas, was nicht so ganz korrekt ist und vielleicht entdeckt mich ja keiner. Vielleicht kriegt das ja keiner mit. Ein Beispiel wäre so Schwarzarbeit oder so, ne? Kriegt ja keiner mit, wenn ich da mal ein bisschen nebenher und Und warum sagt er das um des Gewissens willen? Natürlich kann man das machen und natürlich kommt man da oft durch mit. Aber es tötet das Gewissen. Und das ist das Schlimme. Es tötet das Gewissen. Es macht das Gewissen kaputt. Wir wissen genau, dass es falsch ist. Und wenn ich ständig eine Grenze übertrete, irgendwann denke ich, ja, es ist normal, es ist okay, es ist richtig, es passiert ja auch nichts, es ist alles korrekt. Nee, es ist nicht korrekt. Nur weil er nicht um des Gewissens willen. Wir brauchen unser Gewissen. Wir wissen ganz genau, die grundlegenden Dinge, die wissen wir einfach. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht jemandem was wegnehmen, was stehlen, Diebstahl, oder ich darf nicht jemandem das Leben nehmen oder so. Das sind diese ganz elementaren Sachen, da brauche ich kein Christ für sein. Das weiß jeder Mensch, das geht nicht. Ich kann dem Norbert nicht sein, weiß ich auch nicht, was wegnehmen, ne? Geht nicht. Seine Brille. brauche ich nicht, aber nee, das geht einfach nicht. Das macht man nicht, das kann man nicht machen. Und schon gar nicht das Leben wegnehmen. Also wegen des Gewissens willen. Wir brauchen das Gewissen. Am Ende, ja gut. Vers 7 und dann komme ich zum Schluss. Gebt allen, was ihnen gebührt, dem Steuer, die Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Immer in der Ordnung geblieben. Ja? Steuer kriegt der, der die Steuer eintreibt. Zoll, na gut, wir haben heute, no, Koch gibt es schon, aber dann wäre das direkt nichts mehr zu tun. So. Dem der Zoll. Die Ehre, dem die Ehre gebührt. Gott gebührt die Ehre. Noch ein paar Anwendungen. Muss auch ein bisschen praktisch werden noch. Aber ich denke, dass es, wenn man das einmal verstanden hat, ja, Gott liebt Ordnungen, Gott hat die Ordnungen gemacht und Gott möchte, dass wir in Ordnungen leben und der Staat, staatliche Gewalt ist eine Ordnung, in der wir leben sollen, ja. Und jede Ordnung hat seine Grenzen, wenn ich das verstanden habe, dann kann man sich überlegen, da wird es nicht einfach, aber kann man sich überlegen, was heißt das denn zum Beispiel? Es gibt zum Beispiel zwei, also mindestens mal, aber die fallen mir ein, das sind zwei große Friedenskirchen. Das sind einmal die Quäker und einmal die Mennoniten. Das sind die sogenannten Friedenskirchen. Es gibt auch andere Gemeinden, Gemeindeformen, die sehr, sehr friedlich sind, aber die sagen von sich aus und haben das von sich aus gesagt, schon in der Reformationszeit und auch danach dann, wir greifen nicht zur Waffe. Wir werden keine Soldaten. Gott hat uns das verboten. Wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Gott ist der Herr des Lebens und nicht wir sind die Herren des Lebens. Kann man anders sehen? Sie sehen das so. Was passiert in der Geschichte? Natürlich. Irgendwann werden sie zum Wehrdienst, zum Militär geholt. Nicht Wehrdienst, sondern zum Militär geholt, weil wieder irgendwo eine kriegerische Auseinandersetzung war. Weil wieder irgendein König irgendwo ein paar Quadratkilometer mehr haben wollte oder weil er wieder ein paar Goldklumpen haben wollte oder was weiß ich auch immer. Es geht ja immer nur ums Geld oder um Einfluss oder so. Ist immer das Gleiche. Und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Dann werden wir euch ins Gefängnis werfen, dann werden wir euch köpfen, dann werden wir euch... Dann machen wir das so. Und sie sind dann einfach, nachdem das alles nichts genutzt hat, sind sie einfach in ein anderes Land gezogen. Deswegen, Mennoniten gibt es, sie wurden vertrieben, die kommen eigentlich aus Holland, so die Ecke, so Friesland da oben dann auch. Da hat er gelebt. Wurde dann vertrieben. Dann sind sie nach Amerika zum Teil, dann sind sie nach Südamerika, dann sind sie nach Russland gegangen, dann sind sie überall gerade dahin, wo sie nicht zur Waffe greifen mussten. Das ist eine Variante. Ob die richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber, sie haben gesagt, das ist ein Bereich, da darfst du uns nicht reinreden. Was gegen unser Verständnis von der Bibel ist, da darfst du uns nicht reinreden. Und dann ziehen wir halt die Konsequenzen. Wir sind nicht gegen, wir machen jetzt nicht eine eigene Armee auf und werden Revoluzzer oder so. Nein, dann gehen wir eben weg. Selber schuld. Das sind eigentlich sehr, sehr fleißige Leute, gerade die Mennoniten. Extrem fleißige Leute. Und überall da, wo die hinkamen, ist das Land aufgeblüht. Wahrscheinlich auch, weil Gott diesen Glauben, den sie haben, auch gesegnet hat. Auch rein äußerlich. Oder mal ein zweites Beispiel, und da wird es ganz praktisch, ganz, ganz aktuell. Darf der Staat ein Gottesdienstverbot anordnen? Wir haben das vor 2 Jahren gehabt. Der Staat hat gesagt, ihr dürft euch nicht mehr treffen. Darf der das? Das ist eine Frage. Und ich würde sagen, nein, das darf er nicht. Er darf das nicht. Das ist ein Bereich, der gehört dem Glauben, der gehört Gott. Die Anbetung gehört Gott. Nun kann eine Gemeindeleitung sagen, okay, du darfst das nicht, aber wir treffen uns trotzdem nicht. Das ist was anderes. Wenn die Gemeindeleitung das entscheidet. Aber wir dürfen nicht sagen, okay, da ist eine Gemeinde, die trifft sich trotzdem. Ach, das ist aber böse. Nein, Sie sind nicht böse. Sie gehorchen einfach nur ihrem Verständnis der Bibel. Oder der Staat hat die Aufgabe, das Leben zu schützen. Das Leben schützen? Er muss alles tun, das Leben weitergehen kann, dass das Leben überhaupt geboren werden kann und dass das Leben einen guten Abschluss finden kann. Das ist Aufgabe des Staates. Das Leben muss geschützt werden. Er darf nicht das Leben nehmen. Er darf nicht sagen, denn das Leben gehört Gott. Gott ist der Schöpfer. Er will das Leben. Er hat das. Und deswegen auch Selbstmord. Wird ja immer wieder gesagt, das Selbstmord ist Sünde. Ja, es ist Sünde. Ich verurteile keinen, der das sagt, aber der mit seinem Leben fertig ist. Aber es ist nicht richtig. Gott entscheidet das. Das ist der Bereich Gottes, den wir nicht haben. Ja. Wir müssen das Leben schützen. Zum Beispiel Thema wie Abtreibung oder so, ne? Es ist immer, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele, die Zeit ist auch um. Mir war es einfach wichtig zu zeigen, es gibt Bereiche im Leben, und da ist der Staat ein Bereich, da hat er was zu sagen und da müssen wir das tun. Ja, wenn wir hier leben, müssen wir das tun. Aber es gibt Bereiche, in denen der Staat, ist nach Römer 13, auch nicht reinreden darf. Zum Beispiel in den Glauben. Wie in Apostelgeschichte 5, wo die Apostel gepredigt haben, wo die ganz klar gesagt haben, na, ihr habt uns zwar was zu sagen, ja, das machen wir auch alles, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als dir. Wenn es in dem Bereich geht, um den Glauben geht, dann müssen wir unserem Herrn gehorchen und nicht dem Staat. Es ist immer ein Abwägen und ein Schauen. Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht beurteilen, wenn einer irgendwo eine andere Ansicht hat oder eine andere Erkenntnis hat. Ich denke, ein schwieriger Text, ein herausfordernder Text, aber es ist ein guter Text auch. Es zeigt uns auf, nicht wir sind die Chefs immer, nein, nein. Wir sind vielleicht irgendwo ein Chef. Wir haben irgendwo eine Vollmacht bekommen. Als Familienoberhaupt oder in einer Firma oder wo auch immer. Aber es gibt auch andere, die auch noch wieder darüber stehen. Und wir stehen, letztendlich steht alles unter dem Gesetz Gottes, unter unserem Herrn. Und ihm müssen wir als allererstes die Ehre geben. Und an ihm müssen wir alles andere oder alles, alle Entscheidungen messen. Das ist das Entscheidende. Das ist ein guter Text, lehrt uns Demut. Wir sollen nicht Revoluzzer sein, so wie ich das gerne manchmal bin. Das ist nicht unbedingt immer richtig. Aber es zeigt uns auch, wem eigentlich die Ehre gehört, nämlich Gott. Amen.